Das Leben ist wie Tennisspielen. Wie uns das Schicksal etwas verschlägt, das können wir nicht beeinflussen. Aber unsere Returns können wir beeinflussen. Und darauf kommt es an. Es gibt Chancen und es gibt schlimme Dinge. Aber wie wir damit umgehen, das ist das Entscheidende. Mein Thema ist Sehnsucht. Nun wurde ich neulich von einem Mann angesprochen, der sagte, Frau Askenom, seit wann sind Sie denn auf dem Esoterik-Trip? Und ich sage, was bin ich? Ich, gerade ich? Ja, also Sehnsucht. Und ich sage, ist Sehnsucht für Sie ein esoterisches Wort? Ja, aber klar. Und da ist mir klar geworden, was so dahinter steckt, hinter diesem Wort Sehnsucht. Für mich ist das einfach eine Emotion. Es ist etwas Wunderschönes, wenn wir eine Sehnsucht haben. Wer ist gerade ohne seinen Partner, seine Partnerin hier und hat schon Sehnsucht? Wenn nicht, dann sollten Sie daran arbeiten. Also Sehnsucht ist nichts Schlimmes, Sehnsucht ist nichts Geheimnisvolles. Sehnsucht ist dieses tiefe Gefühl, vielleicht kennen Sie das, ist so hier hinterm Brustbein, wenn man so das Gefühl hat, wow, da muss noch irgendwas kommen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Das ist übrigens der Grund, warum 99% meiner Kunden ins Coaching kommen. Weil die haben dieses Gefühl, da muss noch was passieren. Natürlich sind die meisten Coaching-Kunden zwischen Ende 30, Ende 40, weil das ist meistens das Alter, wo man bewiesen hat, was man kann, erlebt hat, was man erleben wollte, gezeigt hat, was so in einem steckt, erreicht hat, was man erreichen wollte. Und plötzlich kommt dieses kleine, nagende Gefühl, wow. Und ich möchte Ihnen ein paar Impulse, ein paar Ideen, ein bisschen Inspiration geben, wie Sie Ihre Träume, wenn es Träume sind, oder viel profaner, wie Sie Ihre Ziele noch besser erreichen können. Ich hatte mal einen Traum, viele Jahre her, ich glaube fast 20 Jahre. Ich wollte immer mal auf den Opernball. Haben Sie mal gesehen, Wien, Opernball, vielleicht mal im Fernsehen geschaut, so Pikolöchen dabei getrunken, gesehen die Debütanten mit den Krönchen, mit diesen hübschen jungen Männern an ihrer Seite, schreiten da durch die Oper. Und irgendwann heißt es, alles Walzer. Dann dürfen alle Gäste mittanzen. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich einmal bei alles Walzer mich da über dieses Parkett schwinge. Nun gab es eine Menge Aber in meinem Leben. Erste Aber war, du hast ja gar kein Kleid. Also vor 20 Jahren gab es noch kein Nawabi und was man heute so im Internet hat, wo man mal schnell auch Kleider in größeren Größen bestellen kann. Es gab keine Abendkleider in meiner Größe. Kann ich ja nicht auf den Opernball. Das zweite Aber, haben mir Freunde eingeredet, du, da gibt es gar keine Karten, musst dich gar nicht bemühen, gibt es eh keine Karten. Kann ich nicht auf den Opernball. Das dritte aber war, wenn es Karten gibt, sind die so teuer, die kann man sich eh nicht leisten. Und das Glas Champagner kostet 35 Euro. 35 Euro, ein Glas Champagner, das reicht ja auch nicht für die ganze Nacht. Also geht ja doch nicht. Und das vierte aber war mein damaliger Mann. Ich glaube, der wäre lieber ins Dschungelcamp gegangen, als mit mir auf den Opernball zu fahren, zu den Frackträgern, den österreichischen. Also es ging ja nicht, boah. Einige Jahre später, so 5, 6, 7 Jahre später, fiel mir plötzlich auf, die Aber waren gar nicht mehr da. Ich hatte inzwischen ein Abendkleid. Es gab eine tolle Designerin in Regensburg, die mir meine Auftrittskleider und Jacken genäht hat, die hat mir ein Abendkleid genäht. Das zweite Aber war weg. Ich hatte nämlich Geschäftspartner in Wien, die sagten, wir könnten Ihnen Karten besorgen, ist kein Problem. Das dritte aber war weg. Erstens waren sie nicht so teuer. Zweitens muss man gar nicht den ganzen Abend Champagner trinken. Man braucht doch keine Loge. Man kann einfach da rumlaufen, sich irgendwo hinsetzen oder in den Keller gehen. Und dort gibt es Bierbars und das ging alles ganz gut. Okay, und das letzte aber war auch weg. Manchmal muss man einfach ein bisschen abwarten können. Und dieses Hindernis war verschwunden. Also mein Mann war nicht mehr da, für die, die es noch nicht verstanden hatten. Jetzt habe ich einen ganz lieben Freund gehabt damals, also einen platonischen Freund. Und ich sagte zu dem, ich möchte so gern auf den Opernball. Gehst du mit mir auf den Opernball? Er sagte, klar. Ging in München zu einem Faschingsverleih, holte sich so einen Frack, ich mein tolles Abendkleid und wir fuhren nach Wien auf den Opernball. Es war der Hammer. Es war so toll. Neben mir tanzte Ralf Siegel. Herr Mörtel oben in seiner Loge hatte irgend so eine verkrachte Hollywood-Diva dabei. Es war auch spannend. Und wir haben bei Alles Walzer getanzt. Also was man so tanzen nennt, wenn 7000 Menschen versuchen, sich zu drehen. Aber ich habe mich mitgedreht. Wir haben getanzt bis morgens um 5. Und als wir ins Hotel zurückkamen und ich die Schuhe ausgezogen habe, hatte ich das Gefühl, als wenn jemand die ganze Nacht mit einem Hammer auf jede einzelne Zehe gehauen hätte. Die Damen verstehen, glaube ich, was ich meine. So weh haben die getan. Aber es war ein schöner Schmerz. Es war so ein satter, wunderbarer Schmerz. Und er hört ja auch wieder auf, wie wir wissen. So, was habe ich daraus gelernt? Der Opernballtraum, Alles Walzer, wäre fast an den ganzen Aber gescheitert. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen nicht das tun, was sie gerne möchten, weil sie so viele Aber im Kopf haben. Aber das geht ja sowieso nicht. Aber die lassen mich ja nicht. Aber ich kann das ja eh nicht. Ach, alle sagen ja oft, kennen Sie diese Bedenkenträger, die ihnen immer erklären, warum etwas nicht geht? Du sagst irgendwie, ja, wir wollen irgendwie uns vergrößern. Dann sag ich, was? In diesen Zeiten. Wenn ich dies in diesen Zeiten nochmal höre, kotze ich. Ich sag's euch, ich kann das nicht mehr hören. In diesen Zeiten, ha, ha. Meine Großmutter, die fast 100 geworden ist, die ist im Kaiserreich aufgewachsen. Die hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Sie hat die Wirtschaftskrise mitgemacht. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Sie war auf dem Treck aus Schlesien nach Niedersachsen, musste dort beim Bauern Kartoffeln irgendwie klauben. Das waren Zeiten. Aber wir tun immer so, als würde es uns so wahnsinnig schlecht gehen. Ich habe neulich einen Satz gehört, der hat mir gut gefallen. Keine Angst vor der Zukunft. Zukunft gab es immer schon. Eigentlich ganz klug, oder? Und diese blöden Abers. Nicht, dass ich nicht aber wichtig fände. Also im Coaching zum Beispiel, wenn jemand sagt, aber das geht ja nicht, weil, lasse ich alle Abers aufschreiben. Und dann gucken wir uns jedes Einzelne an. Und ich frage bei fast jedem Aber, glauben Sie das, dass es so ist oder wissen Sie das? Und meistens kommt, ich glaube, dass es so ist. Und dann kommt immer der blöde Coach und sagt, wann werden Sie wissen, ob das stimmt? Wenn ich es getan habe. Ja, genau so ist es. Wer von Ihnen würde gerne mal ein Buch schreiben? Jetzt habt ihr die Chance aufzuzeigen. Wer weiß, was sich daraus ergibt? Und was sagen die meisten Menschen? Oh, ich würde auch so gerne so ein Buch schreiben, aber ich weiß ja nicht, ob ich das kann. Dann sage ich immer, wann werden Sie das wissen? Wenn ich es getan habe. Ich sage, vielleicht fangen Sie mal mit einem Kapitelchen an. Muss ja nicht gleich ein Buch sein mit 200, 300 Seiten. Schreiben Sie mal einen Artikel zu irgendeiner Sache. Wie wäre es mit einem Blog? Man muss nicht immer gleich ein Buch schreiben. Ich finde, viele Bäume sterben einen schrecklichen Tod für Bücher. Viele Bücher. Und denken, muss nicht jeder ein Buch schreiben. Und einige meiner Bücher gehören vielleicht auch dazu. Ganz selbstkritisch kann man das hinterher sagen. Man hat besser erzogene Kinder und ein bisschen schlechter geratene. Aber diese Aber, die hindern uns überhaupt, es zu tun. Und deswegen, wenn Sie so Aber im Kopf haben, klopfen Sie sie ab. Ich habe zu Hause so einen kleinen Aberbesen. Nicht kein Hexenbesen, es ist so ein Zen-Gartenbesen. Da habe ich mal geschenkt gekriegt. Kennt ihr so ein Rechen eigentlich eher? Und wenn die Leute ihre Abers aufgeschrieben haben, dann gehe ich da mit meinem Rechen auf diese Seite. Und dann sage ich, folgen Sie mit Ihrem Stift mal diesem Rechen. Das ist mein Aberbesen. Und dann ziehe ich den über den Satz. Und wenn die fertig sind, ist der durchgestrichen. Manchmal ist es so einfach. Und dann strahlen sie und sagen, stimmt auch eigentlich. Also wir machen uns selber das Leben schwer mit diesen verdammten Abern. Und das ist der Grund, warum viele Menschen ihre Ziele nicht verfolgen. Und es wäre schade, wenn alles Walzer nicht passiert wäre. Erste Erkenntnis, die ich Ihnen mitgeben möchte, es gibt gar keine Traumpolizei. Da kommt niemand und sagt, haben Sie noch alle? Wir nehmen Sie mit, Sie spinnen doch wohl. Nein, wir dürfen uns alles wünschen. Sie dürfen sich wünschen, dass oh, wie heißen denn diese jungen, schicken Sängerinnen? Beyoncé. Sie dürfen sich wünschen, dass am nächsten Morgen Beyoncé neben Ihnen aufwacht. Wünschen darf man sich alles. Vielleicht können Sie mit etwas Fantasie Ihre Liebste da so ein bisschen gestalten danach. Wünschen dürfen wir uns alles. Und was ich kapiert habe in meinem Leben, jeder Wunsch hat eine Berechtigung. Und ich habe mal geguckt in meinen Coachings, welche Richtung haben diese Wünsche. Und das war sehr spannend. Ungefähr die Hälfte der Wünsche geht weg von etwas. Also ich will das nicht mehr haben. Ich erinnere mich, als ich noch Journalistin war, war ich angestellt bei einer Münchner Zeitung und bin morgens immer mit der Straßenbahn, mit der Trambahn dahin gefahren. Und ich hatte über ein Vierteljahr einen immer wiederkehrenden Albtraum. Ich habe nämlich geträumt, dass ich mit der Straßenbahn dorthin fahre und kurz vor der Haltestelle, an der ich aussteigen musste, ist die Trambahn abgebogen. Also ich kam da immer nicht mehr hin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich irgendwann kapiert hatte, hey, du willst da nicht mehr hin. Und dann habe ich kapiert, ah, das ist ein Traum weg von etwas. Manchmal hat uns jemand gekränkt und wir wollen das nicht mehr. Manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nicht mehr machen wollen. Das ist weg von etwas. Vielleicht hat uns jemand zu oft eins auf den Dez gegeben. Weg davon. Und die andere Hälfte der Träume ist genauso spannend, ist ein Hin zu etwas. Also etwas zieht uns magisch an. Das können Menschen sein, das können Erlebnisse sein. Ah, das können Träume sein von einer anderen Welt, von einem Leben mit Sinn, mit Hingabe. Und das zieht an. Und viele Kollegen und Experten sagen immer, ah, die Leute wissen immer, was sie nicht wollen, aber sie wissen ja nicht, was sie wollen. Für mich sind die völlig gleichberechtigt. Wenn ich weiß, was ich nicht mehr haben will, mache ich erstmal den Weg frei für das, was kommen kann. Also lassen Sie sich nicht einreden, du sagst ja nur, was du nicht willst. Seien Sie froh, wenn Sie es spüren. Weil viele Menschen spüren das nicht mehr, was sie nicht wollen. Die sind dumpf, gehen jeden Tag dahin und lassen sich jeden Tag kränken, lassen sich jeden Tag, weiß ich nicht, erzählen, was sie alles nicht können. Aber sie spüren es nicht, es kommt hier nicht an im Herzen. Und dieses Weg von ist der erste Schritt auf dem Weg zum Traum. Die zweite Erkenntnis: Wir sind nicht auf der Welt, um die Träume von anderen Menschen kaputt zu machen. Und das ist leider eine sehr deutsche Eigenart. Und ich will es an einem Beispiel erklären. Ich habe die auch. Ich musste vor einem Jahr etwa, als gerade die Lokführer und die Piloten gleichzeitig gestreikt haben, vielleicht erinnern Sie sich an diese Woche, von Frankfurt nach Köln. Ich saß in Frankfurt, es ging nichts mehr und es gab auch keine Leihwagen mehr. Also habe ich mich an Facebook erinnert, ich bin total gern auf Facebook, habe gesagt, hingeschrieben, kleines Post, ich muss heute Nachmittag von Frankfurt nach Köln, wer kann mich mitnehmen? Ich habe gedacht, schauen wir mal, sagen Sie mal Social Media, mal sehen, wie social das ist. 2 Minuten später hatte ich einen Chauffeur, den hat seine Frau mir angeboten. Schon witzig, oder? Also sie schrieb, oh, du kannst meinen Mann haben. Ich denke, hab eigentlich einen neuen schon wieder. Also Nein, sie schrieb, der hat nichts zu tun. Fährt total gerne Auto und er bräuchte dringend ein Coaching. Ich schlage vor, wir tauschen Coaching gegen Autofahrt. Ich sofort ja gesagt. Ich fragte noch, was möchte er denn in dem Coaching besprechen? Also er wusste dann inzwischen auch Bescheid, dass er mich freiwillig fährt. Und es ging darum, er wollte gern Mentalcoach für Rennfahrer, für Formel-1-Rennfahrer werden. Oh je, habe ich gedacht. Aber er fuhr nicht wie ein Rennfahrer, sondern sehr ordentlich. Also ich habe mich in sein Auto gesetzt, gefragt, was wollen Sie werden? Hab so rübergeschaut und jetzt kommt das Deutsche in mir. Kennst du das? Du willst Mentalcoach für Rennfahrer werden. Gott sei Dank habe ich inzwischen gelernt, dass man die Fresse hält im Coaching. Und ich sagte, sehr interessant. Viel besser als Und dann ließ ich mir von ihm erklären, wie er sich das vorstellt und ob er schon einen Plan hat. Und er hatte einen Plan und wir haben in diesen knapp 2 Stunden an diesem Plan gearbeitet. Und da habe ich wieder gemerkt, wir sind nicht auf der Welt, um die Träume von anderen Menschen kaputt zu machen. Und es wäre auch schade, weil diese Träume sind so viel wert. Gibt es einmal die Träume. Träume stehen für, was möchte ich erreichen. Vielleicht sind Sie gerade in dieser Phase. Dann gibt es Visionen und die gehen weiter. Die fragen nämlich, wie will ich leben? Mehr als ein Traum. Und dann gibt es übrigens noch die Utopie. Und ist Ihnen mal aufgefallen, dass wir Utopie immer negativ benutzen? Wir sagen immer, also das ist ja utopisch. Und damit hauen wir den Menschen so leicht links und rechts eine in die Fresse. Ne? Also das ist ja völlig utopisch. Also dabei heißt Utopie, etwas Größeres als uns selbst im Blick zu haben. Wofür möchte ich mich einsetzen? Möchte ich mich für Kinder einsetzen, für herrenlose Hunde, für Weltfrieden? Das ist doch nichts zum Lachen. Da kommt immer jemand und sagt, ach, bist du auch so ein Gutmensch? Ja, bin ich. Also es ist wunderbar, wenn Menschen Träume, Ziele, Visionen und Utopien haben und wir sollten sie nicht kaputt machen. Ganz kurz zum Verstehen. Ich möchte Ihnen die 7 Phasen der Sehnsucht kurz erläutern und vielleicht entdecken Sie eine an der einen oder anderen Stelle, oh, da bin ich. Ich stelle mir die Sehnsucht vor wie so ein Vulkan. Also die brodelt wie das Magma in einem Vulkan, kommt noch nicht so ganz oben raus, entwickelt sich. Erstmal ist es noch unbewusst. Mich hat neulich jemand gefragt, was soll ich denn machen, wenn ich keinen Traum habe? Sag ich, gar nichts. Also wenn keiner klingelt, öffnet man auch nicht die Tür, oder? Freuen Sie sich, schön, Halleluja, fein, klasse. Also wenn wir keinen Traum haben, haben wir keinen Traum. Sind wir kein schlechterer Mensch deswegen. Zweite Stufe, wir werden uns bewusst, dass da irgendwas britzelt, dass da irgendwas arbeitet, da ist so eine Unzufriedenheit. Übrigens meistens merken andere Menschen das früher als wir selbst. Die kommen dann und sagen, was ist mit dir los? Du lachst gar nicht mehr. Oder was ist mit dir los? Du bist nur noch am Meckern. Also da brodelt was hoch. Nächste Stufe, da kommen Wünsche auf. In dieser Stufe kaufen Menschen meistens ein Buch über Träume verwirklichen. Auch nicht so schlecht. Und dieses Wünschen wird schon konkreter. Da weiß ich, wo ich hin will, wo ich weg will, was ich in meinem Leben anders machen möchte. Nächste Stufe, jetzt wird es konkreter, ist die Planung. Da mache ich mir einen Businessplan, da mache ich mir ein Konzept. In dieser Phase rede ich mit anderen Menschen darüber. Das ist übrigens eine gefährliche Phase, weil da kommen die anderen, die Bedenkenträger und sagen, okay, du spinnst doch total, oder? Vorsichtige Phase. Überlegen Sie sich gut, wem Sie was erzählen. Kann ich nur empfehlen. Es gibt so viele Miesmacher, die sollten es nicht wissen. 5. Phase, tun. Wow, Vulkan bricht aus, die Sehnsucht bricht sich ihre Bahn und sie tun's. Einfach. Und meistens sind sie sehr zufrieden damit. Manchmal hat man sich's anders vorgestellt. Gibt's auch. Es gibt keine Garantie bei Träumen. Und meistens die Phasen danach sind genießen und sich dran gewöhnen. Also wenn Sie einen Traum umgesetzt haben und es kommt ein neuer, seien Sie nicht überrascht, das ist völlig natürlich. Ich kenne Menschen, die sich an ihrem eigenen Erfolg langweilen. Kennen Sie solche? Eigentlich toll, alles prima. Selbstständige, Angestellte, ist völlig egal, aber sie langweilen sich. Das sind die Menschen, die sagen, ich muss morgen nach Shanghai. Die sagen, wow, was, nach Shanghai? Und die sagen, ist 13. Mal dieses Jahr. Dann ist es nicht mehr prickeln, dann ist es wie Straßenbahnfahren zu einem Münchner Verlag. Also wir können uns an Erfolg gewöhnen und dann geht es wieder von vorne los. Ich habe eine These dazu. Ich behaupte, das Leben ist eine Aneinanderreihung unzähliger Zufälle. Und ich glaube wirklich, dass das stimmt. Und ich habe noch eine These dazu. Das Leben ist wie Tennis spielen. Wie uns das Schicksal etwas herschlägt, das können wir nicht beeinflussen. Aber unsere Returns können wir beeinflussen und darauf kommt es an. Es gibt Chancen und es gibt schlimme Dinge, aber wie wir damit umgehen, das ist das Entscheidende. Und das heißt nicht, wir nehmen einfach an, was so kommt, sondern wir gestalten das Leben nach diesem Schlag, nach diesem Aufschlag. Und das finde ich absolut faszinierend. Zufälle gibt es jede Menge. Was brauchen wir, um diese Zufälle nutzen zu können? Wir brauchen eine Absicht. Und damit sind wir beim Ziel. Weil wir können Zufälle nur als Chancen erkennen und darum geht es, wenn wir auch ein Ziel haben, weil wir plötzlich merken, hey, das passt. Das ist das, worauf ich immer gewartet habe. Ich möchte Ihnen gerne zum Schluss eine Mini-Geschichte erzählen über Zufall und Glück. Vor ungefähr 14 Jahren bekam ich einen Preis als Coach und Trainer und da war eine große Geschichte in der Süddeutschen Zeitung mit Foto von mir. An dem Morgen dieses Tages, als das erschien, las ein Münchner Journalist gerade diese Seite und schrieb mir eine unverschämte Mail. Unverschämt. Sehr geehrte Frau Askedom, meines Wissens sind Sie Journalistin. Wie können Sie sich trauen, sich als Coach auf die Menschheit loszulassen? Siegfried Brockert, Diplompsychologe. Ich denke, Arschloch. So ein dummer Depp, oder? So ein Blödian. Erst wollte ich gar nicht zurückschreiben und dann denke ich, Brockert, ich kenne diesen Namen irgendwoher und stelle fest, dass ich in dem Buch, was damals gerade erscheinen sollte, eines seiner Bücher, er hat 40 Bücher geschrieben, in meiner Literaturliste hatte. Und ich schreibe zurück, Sie pumpen mich hier so an und ich promote Ihr Buch. Er schrieb zurück, wieso promoten Sie mein Buch? Habe ich Ihnen das erlaubt? Ich schreibe zurück, Sie sind ja ein Schnösel. Und so ging es immer hin und her. Und irgendwann hat es mir Spaß gemacht. Kennen Sie das? Und ich sage Ihnen, Frechheit siegt. Siegfried Brockert ist seit 10 Jahren mein Mann. Das große Glück ist mir wirklich in meinen Weg gerollt. Mein Mann sagt heute, auf Frechheit steht lebenslänglich. Und das ist gut so. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen diese Glücksnuggets vor die Füße rollen und dass Sie sie erkennen und nutzen können, weil Ihre Sehnsucht wird Sie führen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
Haben Sie Interesse an Seminaren, die Sie weiterbringen? Möchten Sie auch mal live bei Gedankentanken dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com.